Nach was wählt Rebecca diese Vorworte aus? Weil das ist jetzt ja das zweite Mal, dass es ganz klar nicht zu dem aktuellen Kapitel passt, das Vorwort. Du hast dich schon bei Kapitel 4 darüber aufgeregt. Bei Kapitel 5 ist es jetzt wieder so völlig abgekapselt vom eigentlichen Kapitelinhalt. Aber sie hat sich ja schon bestimmt was dabei
Sie
gedacht.
hat sie ja geschrieben.
Ja, deswegen frage ich mich, wo uns diese Verbindung fehlt.
Müssen wir mal vielleicht ergoogeln.
Wir ergoogeln.
Ergoogeln das. Keine
Oder wir
Ahnung.
müssen uns stundenlange Interviews von ihr anschauen. Vielleicht hat sie das irgendwo gesagt.
Ich weiß es nicht, es wundert mich halt. Also klar, so einen gewissen Zusammenhang haben sie ja schon. Im letzten Kapitel haben sie über Sparring gesprochen.
Das kommt jetzt in diesem Kapitel dran.
Jetzt in dem Kapitel reden sie über Imogen. Also so ein bisschen Bezug hat es ja schon. Es steht nie gänzlich.
Ja gut, es hat Bezug zum allgemeinen Buch und der
Nee, aber auch so ein
Story.
bisschen zum Kapitel.
Also das Vorwort jetzt von Kapitel 5,
Auch.
da habe ich zu dem aktuellen Kapitel jetzt nicht so den Bezug gefunden.
Ja, doch, klar, hinten raus. Ja, ist aber egal, kommen wir noch dazu. Aber
Hinten raus.
so ein bisschen Bezug ist ja schon immer da, aber es wird auch schönere Bezüge geben, wo man mehr rauslesen kann.
Was hast du denn jetzt für dich aus diesem Vorwort mit rausgenommen?
Wollen wir wirklich damit anfangen?
Möchtest du nicht damit anfangen?
Also, nee. Das lässt
Okay,
sich nicht schneiden.
dann gut, dann lass uns doch einfach zuallererst mal mit unserer Trigger- und Spoilerwarnung anfangen
Vielleicht sagen wir es mal
und dann.
Hallo.
Drachenstunde, der Fantasy-Podcast.
Hallo.
Hallo.
Hallo Tiffy.
Hallo, Vivi. Ich bin
Willkommen zur Drachenstunde.
ohne blaue Flecke, also ja doch schon, aber nicht keine blauen Flecke
Von dem Stuhl.
von gewissen Stühlen.
Von dem guten Stuhl.
Ja, Marks Stuhl, nicht meiner.
Das hast du auch immer wieder betont,
Ja.
als würde das einen Unterschied machen, ob
Tut's
du dich an diesem
bestimmt.
Stuhl gestoßen hast oder nicht.
Tut's bestimmt.
Aber es ist auf jeden Fall kein blauer Fleck da. Du lebst noch.
Ja.
Du konntest problemlos auch die Seiten umblättern und schreiben.
Selbstverständlich.
Es hat uns also nicht ausgebremst bei
Nein,
unseren
natürlich.
Folgen hier.
Wenn nicht blaue Flecke ausbremsen würden, hätten wir ein ganz anderes Problem.
Okay, das heißt, es geht ungebremst los mit Kapitel 5.
Ich bremse dich mal in dem Sinne noch aus, dass du bitte heute Kapitel 4 zusammenfasst.
Oh. Oh, upsie. Moment. Ich muss mal ganz kurz hier meine Gedanken sortieren.
Weißt du, wie es mir letzte Woche ging? So, gib alles.
Ich weiß noch auf jeden Fall, dass ich in Kapitel 4 dachte, Dane die Oberglucke. Jetzt muss ich aber gucken, um was ging es denn da eigentlich? Wie kann ich jetzt ganz Kapitel 4 vergessen haben? Okay, wir standen in unserem Innenhof und es ging los mit der Verstorbenenliste. Habe ich direkt das richtige Wort benutzt im Deutschen?
Eine
Ja.
Liste der Verstorbenen, eins von beiden geht.
Okay, die Liste der Verstorbenen. Und die waren in der Rotunde und Dane hat wieder seine ganzen, wie nennen wir es jetzt, Vorurteile ausgepackt, seine ganzen Sorgen, die er sich
Sorgen,
macht. Nimm es
Vorteile finde ich
Sorgen.
ist das falsche Wort, aber ja.
Und dann Auftritt Shadow Daddy. Zayden hat hier wunderschön unterbrochen. Und dann kam dieses peinliche Ende.
Run, Forest, run.
Richtig, als sie weggelaufen ist. Oh mein Gott, das war so schlecht zusammengefasst gerade, das Kapitel, oder? Darf ich bitte kurz einmal an dieser Stelle hinzufügen, dass mein Gehirn nicht auf voller Leistung läuft? Ich bin etwas übermüdet.
Das ist, wenn man feiern geht bis Nacht, dann muss
Normalerweise
man.
ist es besser.
Aber wie haben doch unsere Eltern schon so schön gesagt, wenn man feiern kann, kann man auch morgens aufstehen.
Ja, ich hätte vielleicht einfach kurz mal das Kapitel 4 nochmal überfliegen sollen.
Gott sei Dank hast du keinen Alkohol getrunken, sonst wäre es noch witziger gewesen.
Vielleicht kommt das ja noch in einer Folge.
Möglich.
Jetzt bremse uns nicht zu früh
In
aus,
der
Jasmin.
Fassbrause ist ja Gott sei Dank kein Alkohol drin.
Gut, aber viel mehr ist auch nicht passiert. Du hast schon gesagt,
Nee.
das war ein relativ kurzes Kapitel. Da mir nichts Wichtiges sonst hier einfällt.
Kann ich direkt eine Spoilerwarnung raushauen? Denn gerade in diesem Kapitel sind mir einige Sachen aufgefallen, wo ich das ein oder andere, glaube ich, spoilern muss. Ich glaube, es lässt sich nicht so ganz verhindern.
Sollen wir aber vielleicht mal noch unsere allgemeine Spoiler- und Triggerwarnung noch aussprechen an dieser
Spoilerwarnung haben wir ja
Stelle.
schon rausgehauen. Jetzt darfst du noch deine Triggerwarnung raushauen. Die sagst du immer so schön.
Dankeschön. Also wie immer in unserem Buch geht es um Gewalt, um Tod. Es kommen auch sexuelle Inhalte drin vor, zwar noch nicht in unserem aktuellen Kapitel, aber später wird es noch heiß hergehen. Tiffy und mir könnten auch mal das ein oder andere Schimpfwort rausrutschen, also bitte achtsam hören.
Heute mit Luca und Jack kann das echt passieren. Die Arschgeigen, ey, ohne Witz.
So, du hast gesagt, du möchtest heute nicht mit dem Vorwort starten.
Ja, doch, also schon. Ich fand halt nur, das von letzten Mal hätte hier besser gepasst.
Viel besser. Aber wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben.
Schlecht ist das hier ja auch nicht. Also es geht ja hier in diesem Vorwort, welches von Lilith Sorengale geschrieben an King Tory ist. Einmal grob, es geht darum, General Melgrins Befehl war wohl, dass die Kinder der Exekution ihrer Eltern beiwohnen sollen und dass aber Lilith Sorengale explizit in diesem Brief an King Tory sagt, dass sie das nicht gut findet und denn kein Kind sollte seine eigenen Eltern hingerichtet werden sehen. Also warum ist das ein offizieller Bericht? Das ist das Erste, was mich gewundert hat und was war das für eine Sitzung?
Ja, also vielleicht ist das so eine offizielle Beschwerde, die sie einreicht. Vielleicht in dieser Sitzung kann ich mir vorstellen, waren nur die Generäle anwesend, wie so eine Besprechung, eine militärische Besprechung. Ich glaube nicht, dass King Tory da immer dran
Nee, das
teilnimmt.
glaube ich auch nicht. Ich fände es halt spannend,
Und vielleicht haben die
wer da
ab.
teilnimmt.
Genau, sagen wir mal, es wären die ganzen
Wie
Generäle.
viel gibt's denn da?
Ja gut, wir wissen ja, dass General Melgrin quasi der Oberste
Hm.
davon ist. Und wenn wir jetzt mal sagen, Lilith Sorengale ist ja auch eine Generalin und sie steht ja unter Melgrin. Vielleicht gibt es auf ihrer Stufe über eine Wahr verteilt noch ein paar mehr.
Es gab ja eine Sitzung. So, wahrscheinlich wurde auch damals schon irgendeine Art und Weise irgendwie Protokoll geführt. Und es ist ja ein offizieller Bericht. Also hat General Lilith Sorengale dieses ganze oder diese ganze Sitzung zusammengefasst, plus dann noch ihre eigene Meinung reingebracht? Oder ist das ein allgemeiner Bericht, den irgendjemand geschrieben hat und sie hat dann da noch drei Zeilen drunter geschrieben?
Also ich könnte mir vorstellen, dass irgendein Schriftgelehrter das Protokoll geführt hat. Ist ja
Vermutlich.
ganz oft so, dass die Schriftgelehrten das machen
Ja.
und dass sie dem Ganzen noch ihre Meinung extra hinzugefügt hat, weil sie vielleicht mit dieser offiziellen Abstimmung nicht einverstanden war. So kann ich mir das vorstellen. Aber ich habe mich zuallererst mal gefragt, warum wollte Melgren denn überhaupt, dass die Kinder dabei zuschauen? Das heißt, wenn er ja dieser Initiator war, und ja scheinbar die Abstimmung auch gewonnen hat, weil wir wissen ja, dass die Kinder dabei zuschauen mussten. Das heißt, es war wohl die Mehrheit dafür. Aber warum wollte der das überhaupt erst?
Also ich vermute von dem, was wir aus Iron Flame wissen, dass die Kinder, die sollten zu oder mussten zugucken, damit was passiert. Wegen Rebellionsmal und so weiter und so
Ja,
fort.
aber
Also
glaubst du, dass das für Melgren der Grund
nein,
war?
Melgrin wollte die einfach ärgern.
Das meine ich ja.
Melgrin ist ein Arschloch, bin ich
Melgren
der
ist ein
Meinung.
Arschloch, okay. Ja, und ich finde es aber gut, dass sie hier, obwohl er ja ganz klar im Rang über ihr steht, dass sie den Mut hat, sich dazu zu äußern. Und ich finde, das ist so das erste Mal in dem Buch, dass man sieht, dass irgendwo viel, viel mehr hinter ihrem Charakter steckt, als das, was Violet oder Mira auch im ersten Kapitel wahrgenommen haben und was Violet auch seitdem so an so Zwischenkommentaren über ihre Mutter hat fallen lassen. Glaubst du, dass Lilith selbst irgendwie Erfahrung damit gemacht hat, dass ein Kind sein Elternteil sterben sieht?
So rum nicht, aber sie hat doch erlebt, wie ihr eigener Sohn gestorben ist.
Stimmt, das war ja davor.
Ja, ich glaube, erst ist Brennan gestorben
Genau, weil es muss ja
und
zuerst so sein, weil
dann.
danach wurde ja Fenn erst
Ja,
hingerichtet.
genau. Ich hatte auch erst überlegt, gab es irgendeinen Hintergedanken von Lilith, der nicht positiv ist. Aber ich glaube es nicht. Also, sie liebt ihre Töchter und das wird ja vor allem hinten raus in Iron Flame wird das ja ganz klar. Und auch, es gibt ja auch immer wieder Nachrichten an Asher. Also der Papa von den dreien, die dann wieder gefunden werden und daraus zitiert wird, wo klar wird, okay, die hat schon eine sehr enge Bindung zu ihren Töchtern, was sie aber nicht gerne zeigt, aber ich glaube schon, dass sie den Kindern das einfach hier nicht antun wollte.
Ich
Ich
finde es aber
glaube.
noch krasser, wenn ich jetzt drüber nachdenke, da hast du mich gerade drauf gebracht, dass kurz vorher ihr eigener Sohn gestorben ist und sie ja der Meinung ist, dass das alles Fans Schuld ist, dass ihr Sohn jetzt tot ist. Und dann finde ich es noch krasser, dass sie aber selbst in dem Moment dieses Mitgefühl aufbringt und sagt, ich will trotzdem nicht, dass die Kinder das mit ansehen
Ja,
müssen.
ich glaube, sie hat doch, was Kinder angeht, wirklich ein sehr, sehr weicher Kern. Und Es ist ja Fans Schuld, nicht Zaydens, nicht Imogens, nicht Liams und wie sie alle heißen. Und deswegen glaube ich wirklich, dass Lilith so fair auch ist in ihren Gedanken und dann sagt, okay, wir tun das den Eltern an, ja, weil sie haben Mist gebaut, aber nicht den Kindern. Dass die letztendlich zugeschaut haben, kann zwei Sachen sein. Melvin hat sich durchgesetzt, aber ich glaube auch, dass sie zuschauen mussten, damit die Drachen die Runen so auslösen können, wie sie sie ausgelöst haben.
Ich glaube auch tatsächlich, dass auch King Tory, so von dem, was wir in Fourth Wing so ein bisschen von ihm mitbekommen, was die Leute über ihn sagen, er nennt sich zwar selbst The Wise, der Weise, aber bis jetzt kam er nicht so unfassbar gut weg.
Also,
ich kann mir vorstellen, dass der sich von Melgrin da auch schon viel sagen lässt.
Er hat ja drei Söhne.
Ja.
King Tory, einer tot. Und Halden, keine Ahnung, wie man ausspricht.
Ich hätte jetzt Halden gesagt.
Ich hätte auch Halden gesagt. Das Hörbuch sagt Halden. Und ich finde es einfach schrecklich.
Das Hörbuch sagt aber auch vieles nicht ganz korrekt.
Aber auf jeden Fall, Halden ist halt ach echt nicht so die hellste Kerze auf der Torte. Also was der da raushaut, also der Kerl ist nicht, er ist von allen guten Geistern verlassen, kann man nicht alle sagen. Es lebe Arik.
Also ich glaube einfach, dass King Tory weder die hellste Kerze auf der Torte ist, noch dass der ein besonders netter Mensch ist. Mm-mm. Deswegen entweder war der selbst davon überzeugt, dass das die richtige Entscheidung ist, oder er hat sich von Melgrin einfach sagen lassen, so wird es jetzt gemacht. Ich glaube nämlich, dass Melgrin da deutlich stärker in seinem Charakter ist.
Wir sollten vielleicht mit dem Kapitel anfangen.
Wir sollten anfangen. Wo Und sind wir denn gerade? Sag's mal.
Also das Schöne an dem Kapitel ist ja, dass wir auch willkommen geheißen werden.
Ja.
Professor Devera sagt, willkommen zu ihrer ersten Stunde in Gefechtskunde. Und es ist ja unsere erste Stunde. Es ist auch unsere erste Stunde in diesem Buch.
Jetzt würden wir wieder zur Schule gehen.
Ich find's toll. Und dann sowas wie Gefechtskunde, was wir ja einfach nicht kennen. Das ist ja kein normales Fach. Es gibt ja auch Mathe und Physik. Aber Gefechtskunde ist etwas, was wir in unserem Leben, Gott sei Dank, nie als Fach hatten.
Wir hatten aber auch leider keine Drachen.
Das stimmt. Aber ich bin froh, dass wir keine Gefechtskunde hatten, sondern Mathe. Und in der Physik bin ich nicht froh, dass wir das verraten. Das ist ein anderes Thema. Aber deswegen finde ich das, die Einleitung dieses Kapitels einfach schön.
Ich finde auch, Gefechtskunde klingt sehr interessant, weil die diskutieren dort ja vergangene und auch aktuelle militärische Vorfälle. Und das wird unterrichtet von zwei Leuten hier. Nämlich, du hast sie schon genannt, die erste ist Professor Devera. Und die zweite Person ist unser schon bekannter Lewis Markham. Mit Vornamen jetzt immer erwähnt. Professor Devera, die hat übrigens bis jetzt keinen Vornamen bekommen.
Oh. Ja. Oh. So, was? Also, wenn man keinen Nachnamen bekommt, heißt das, dass man wahrscheinlich.
Du hast gesagt,
stirbt.
Man stirbt, wenn man keinen Nachnamen
was
hat.
Was passiert, wenn man keinen Vornamen hat?
Ich habe ja die Theorie, dass die Leute, die keinen Vornamen haben, dass die noch irgendein Geheimnis haben.
Bestimmt hat die ein Geheimnis.
Was sie so betrifft. Wir wissen ja auch bis jetzt noch nicht, was ihre Siegelkraft ist. Mhm. Wir wissen noch nicht mal den Namen vom Drachen. Also, sie hat einen roten Keulenschwanz.
Ja.
Und zumindest im ersten Teil hat sie. Lilane kurze Haare.
Fand ich spannend. Warum hat die ein Abzeichen vom Flammenschwarm auf ihrem...
Oh, schön, dass du es erwähnt hast. Ich habe es mir auch aufgeschrieben. Ich hatte überlegt, meinst du, das war vielleicht ihr Schwarm und sie fühlt sich immer noch verbunden zu ihrem Schwarm?
Aber das macht ja keinen Sinn, weil der Flammenschwarm könnte ja in irgendeinem der vier Geschwader sein.
Ja, aber vielleicht ist sie einfach so Go Flame.
Ich hatte erst gedacht, vielleicht ist es ja so ein bisschen wie bei Harry Potter, wo es pro Haus zugehörigen Lehrer gibt. Aber das macht hier keinen Sinn, weil es ein Schwarm ist und kein Geschwader.
Genau, dann wollte ich gerade sagen, die müssten dann ja eigentlich die Professorin erstmal in diese Geschwader aufteilen. Ich habe es einfach mal so als so ein kleines Nicken an ihre Zeit vielleicht im Reiterquadranten gesehen.
Sind alle Flammenschwarm-Abzeichen violett?
Nein. Ich habe mich auch gefragt, ob dieses Violette, das sie ja auch in den Haaren hat, ob das nochmal eine Bedeutung hat. Weil normal sagt man ja, lila ist so die Farbe der Könige. Aber ich glaube halt einfach nicht, dass sie King Tory gut findet. Ich würde ganz gerne noch was zu ihrem Titel sagen. Außer, dass sie ja Professorin ist, hat sie ja auch einen militärischen Rang.
Genau.
In Fourth Wing ist ihr militärischer Rang Captain. Das heißt, sie ist noch gar nicht so hoch aufgestiegen. Wir haben ja gesagt, es gibt Lieutenant, Captain, Major, Colonel, dann General. Also ganz basic an dieser Stelle mal aufgezählt. Und jetzt kommt mein kleiner Spoiler. In Band 2, Iron Flame, ist sie nämlich aufgestiegen zum Rang eines Majors. Und Violet sagt das hier in diesem Kapitel eigentlich schon voraus. Jetzt sage ich aber, warum ich das erwähne. Wir haben doch jetzt schon mehrfach über Major Ephendras Identität diskutiert.
Boah, meinst du, ist es Professor Devera?
Das kam mir erst in diesem Kapitel, dieser Gedanke. Wir waren uns ja eigentlich,
verkehrt.
Oder? Wir haben ja
.
Die ganze Zeit immer überlegt, ob es jemand aus Violets Familie ist. Und jetzt kam mir zum ersten Mal gerade, wie ich diese Titel nachgeschaut habe, da habe ich auf einmal gedacht, ich war doch sowieso so überzeugt, es wäre jemand Weibliches. Und ihr würde ich das auch zutrauen.
Ja, vor allem, weil sie auf der guten Seite der Macht steht.
Ja, deswegen. Was hältst du von der Theorie?
Und sie ja Jack, glaube ich, auch auf den Tod nicht leiden kann.
Komm, komm.
Ja, gut, bin ich nicht drauf gekommen, hatte ich nicht drüber nachgedacht, aber gut. Man sollte vielleicht noch dazu sagen, Gefechtskunde findet mit allen statt.
Komplett mit unseren, was sind es, 500, wir hatten es ausgerechnet, ungefähr 500 Mann.
Ja, die
Ja.
stapeln sich ein bisschen da drin. Die Seniors müssen auch stehen. Also die dürfen nicht mehr sitzen. Ich vermute, dass es unten sind die Rookies, dann kommen die Juniors und hinten sitzen ein paar Seniors, der Rest steht
Stell's mir
halt
so ein
hinten
bisschen wie
dran.
so ein Vorlesungssaal vor, nur in so
Ja,
ein bisschen
sagen sie auch,
abgerundet. Ja,
Hörsaal.
genau.
So halb
Dass
rund.
diese Tische mit vorne
Und sie
den
scheinen
Bänken
damals
sind.
schon genauso unbequem zu sein, wie sie heute immer noch sind.
Oh Gott.
Weil sie sagen ja
Ja.
knarzende Holzsitze. Also sie wussten damals schon nicht, wie man
Ich
bequem
glaube, deswegen
sitzt.
hat mich das direkt getriggert.
Was
Dieser
denn?
ganze Vorlesungssaal. Ich habe mir direkt gedacht, boah, bin ich so froh, dass ich dort nicht sitzen muss. Gefechtskunde, wir sind am Start. Professor De Vera, lieben wir. Lewis Markham, ja,
Boah,
was
den
so.
habe ich gefressen.
Den habe ich auch
Also, den habe ich
gefressen.
wirklich, wirklich gefressen.
Zudem habe ich auch noch gleich ein paar Gedanken. Aber wenn wir gerade mal auf der ersten Seite hier bei Gefechtskunde bleiben, da kam so ein netter Satz. Im Englischen steht hier nämlich, Riddock is easy to remember.
Bin ich der gleichen
Du
Meinung?
bist der gleichen Meinung. Ich musste lachen und habe mir auch aufgeschrieben, war er für mich beim ersten Lesen tatsächlich nicht.
Wie gesagt, er ist bei mir bei der Presentation, also Präsentation, ist er mir hängen geblieben. Ab dem Zeitpunkt habe
Wegen
ich
seinem
ihn,
Kommentar,
ja,
ja.
weil da war ich voll auf Riddicks Seite. Aber das hier hatte ich alles nicht mehr auf dem Schirm, muss ich wirklich sagen. Also, wer Buch 3 schon gelesen hat, Riddick ist in Buch 3 unschlagbar. Also, absoluter Wahnsinn.
Im Buch 2 wächst er einem schon sehr, sehr ans Herz.
Ja, sehr. Aber wie gesagt, in Buch 3 haut der einen Spruch nach dem anderen raus. Also, er wird zwar von Mira immer noch als der Klugscheißer des Jahrgangs irgendwie betitelt, aber.
Irgendwie ist er das für mich aber schon ab Buch 2 nicht mehr.
Nee, so wirklich Klugscheißer mehr. Er kommentiert halt die Sachen witzig und
Ja.
er ist schon sehr von sich überzeugt, was ich noch cooler finde. Mir war das hier gerade neu, als hätte ich es noch nie gelesen,
Für
tatsächlich.
mich war das auch neu. Und
Ja.
als ich es jetzt gelesen habe, dachte ich mir aber, oh, Rebecca, du hast uns eigentlich schon auf so vielen Seiten immer wieder seinen Namen gesagt. Und im Vergleich zum Rest ihrer Staffel, da
Ja.
fallen ja jetzt nicht so häufig die Namen. Allein schon aufgrund der Erwähnung hätten wir es eigentlich wissen müssen, Tiffy, dass der noch irgendwo wichtig wird.
Ja,
Aber
aber irgendwie
wir haben
ist
es voll
der
ausgeblendet.
bis zum Presentation Day und dann war ich voll am Start. Aber auch hier finde ich es einfach unfassbar lustig. Aber er sollte es bei Professor De Vera einfach lassen. Sie ist wohl nicht so der Typ für Scherze.
Ich stelle mir
Aber ich
diese.
glaube schon, aber ich glaube, wenn die einen raushaut, ne, und dann geht es richtig ab.
Ich glaube, die ist halt einfach trocken. Die ist so richtig trocken. Ich glaube auch schon, dass die Humor hat.
Glaube ich auch.
Aber ich denke, in dieser Rolle, gerade hier beim Battle Brief, versucht sie, den Ernst der Lage so ein bisschen nach außen zu transportieren. Vielleicht hat sie auch innerlich schon geschmunzelt. Kann ja schon sein.
Möglich. Er hat ja nichts losgelassen hier in dem Fall. Also er war ja wirklich sehr ruhig. Tatsächlich. Also die
Für
ganzen Witze.
seine Verhältnisse,
Ja.
ja.
Die Witze hat er ja alle in
Bei
Geschichte
Dane
gebracht.
und bei Dane.
Ja. Aber wie gesagt, hier in diesem Kapitel ist ja gesagt worden, dass er in Geschichte wohl alles gegeben hat. Da waren aber auch nur 3 Staffeln dabei. Mit Rookies. Und auch nur Rookies, keine Seniors in Juniors. Was ich witzig finde, hier wird eigentlich direkt am Anfang schon erwähnt, dass eigentlich keine Reiter vor Abschluss in den Dienst berufen werden.
Nee, sie stellt das.
Maximal halt die Seniors, aber ansonsten keiner.
Sie stellt das halt so dar, auch als wären das so Ausnahmen gewesen, dass diese Seniors als Unterstützung in den Dienst berufen wurden.
Aber nur, wenn sie sich sehr gut auskannten.
Aber wir wissen ja schon in Band 1, dass das so nicht korrekt ist, dass
Ja.
die deutlich häufiger in den Dienst berufen werden. Und Violet weiß das ja.
Ich glaube aber wirklich, dass das nicht so mega viele waren. Ich vermute, dass das jetzt durch diese Schutzzauber, die immer mehr Schwierigkeiten bekommen, sich aufrecht zu erhalten, dass das mehr jetzt wurde. So wie
Glaubst
es hinten
du,
raus auch gesagt wird.
Devera weiß das? Weil so wie sie es ja
Devera
klingen.
weiß alles, wenn du mich fragst.
Okay. Ich fand halt auch interessant, dass hier gesagt wird, dass ihr Mund sich für so eine Sekunde so ein bisschen anspannt, als sie darüber redet. Und ich habe dann direkt für mich gedacht, die ist da kein Fan davon. Die würde diese Kadetten nicht an die Front schicken, wenn
Ja.
es nach ihr ginge. Ich glaube, dass sie das nicht gut findet.
Ja. Und
Ja.
sie bewegt sich währenddessen vor einer 3 Meter hohen Wandkarte des Kontinents. Das ist ganz schön groß. Das ist riesig. So, jetzt ist meine große Quizfrage. Die hatten damals ja noch keinen Laserpointer. Also wenn ich doch mal was drauf zeigen will, ich kann doch nicht die ganze Zeit Glühwürmchen durch die Gegend fliegen lassen.
Vielleicht haben die auch so einen richtig langen Zeigestock.
Ja, aus Holz.
Oder, ja.
Oder vielleicht war ein Metallurgist dabei, der hat das dann ganz so...
So ein Teleskopstab.
Ja, ja, so irgendwie. Ich hab's mir ein bisschen witzig vor. Ich kann jetzt sagen, Glühwürmchen von A nach B nach C. Und jetzt einen Kreis. Und ich hätte gerne ein Dreieck um darum. Das wäre schon witzig. Aber
ich stelle mir jetzt den Zeigestock vor, mit dem die so richtig ausholt, so...
Das ist eine Peitsche, Vivi.
Nein. Nein, stell dir mal vor, du weißt genau, was ich meine. In diesen alten Filmen, wenn die mit so einem Zeigestock so mit Kavum auf die Tafel geschlagen haben.
Ja, also wir machen bei Mathilda das, im Film.
So stelle ich mir das vor. Mhm. Aber wie soll ich denn das Geräusch sonst machen?
mit Kavum. Ja. Der Raum hat keine Fenster.
Ja gut, kann er ja nicht, weil das Einzige, was beleuchtet sein soll, ist ja die Karte.
Können die alle über die Glühwürmchen Magie ausführen? Oder kann immer nur eine Person über die Magielichter herrschen?
Nein, ich glaube, die können das alle.
Ja, aber wenn noch einer dann so macht, dunkel.
Die klatschen, damit die ausgehen,
nee,
ja?
Nee, aber jetzt, du weißt, was ich meine. Irgendeine Handbewegung, dann zupp, dunkel.
Ja.
Stell dir mal bitte vor, du hast einen Raum voller Schüler und jeder einzelne dieser 29 Chaoten, pubertierenden Monster, was auch immer.
Nein, siehst du, da geht das aber los. Das hier sind keine pubertierenden Monster. Das sind alles Leute Anfang 20. Das heißt, die sind auf Uni-Level,
ja,
vom
egal.
Alter her.
Auf der Uni hätten wir so eine Scheiße auch noch liebend gern gemacht.
Also hier, glaube ich, würde das nur Riddock machen. Und selbst, der traut sich das bei ihr nicht. Nein. Ich glaube, die haben da alle so Respekt gerade davor. Es ist ja auch das erste Mal Battle Brief.
Ja, natürlich, aber ich stelle mir das schon witzig vor, wenn da einer aus Versehen, keine Ahnung, statt eine Flasche auftritt, aus Versehen die Handbewegung macht.
Ja, genau,
die
Tiffi, weil der Reiterquadrant so bekannt für seine Pranks ist. Weil die den ganzen Tag gegenseitig da solche kleinen Scherze einbauen.
Ich weiß es nicht, aber vielleicht...
Nein.
Ich fände es witzig. Aber auf jeden Fall war ich so ein bisschen verwirrt. So ein heimlich, so ein Glühwürmchen immer weg und irgendwo anders hin platzieren. Und ja, könnte man so viele coole Sachen mitmachen.
Manche gehen das hier auch einfach ernsthafter an als du. Mann. Markham nutzt ja diese Gefechtskunde, um da völlig sein Gedankengut an die Kadetten zu bringen.
Sein Bullshit, meinst du eher?
Das hast du jetzt gesagt. Ich wollte es so nett ausdrücken.
Aber was ich krass finde, dass er nicht weiß, dass Vida dabei sitzt. Devera erkennt Violet.
Und nickt ihm da mal so.
Und dann kommt so, flüstert ihm ins Ohr.
Louis.
Hallo, guck mal da, Reihe 2.
Wirf mal einen Blick.
Platz 6 auf der rechten Seite. Ich würde dann nach links gucken.
Gut, ich glaube, dass der tatsächlich wie Fitzgibbons überzeugt war. Die geht schon am Viadukt drauf.
Also meinst du, dass Devera lächelnd wie anguckt, ist eher Anerkennung als Verwunderung, dass sie da sitzt.
Also ich glaube, Devera wusste es irgendwo.
Es würde mich wundern, wenn die Professoren nicht mal eine Liste bekämen, wer jetzt neu, also Anfang des Schuljahres halt, sollte man doch eine Liste bekommen.
Genau.
Pass auf, das sind die einzelnen Geschwader mit Aufrüstung.
Aber ich denke, dass nur die Professoren, die ganz offiziell im Reiterquadranten sind, dass die diese Liste haben. Und deswegen denke ich, war Markham überrascht.
Ja, das kann gut sein. Genau. Aber trotzdem verwundert es mich dann, dass Devera ihm das jetzt erst flüstert und vorher schon gesagt hat. Aber gut, er zwitschert es ja nicht. Also
er zwitschert es. Nee, nicht schon wieder mit dem Zwitschern kommen. Da muss ich wieder an Danes Vogel-Imitation denken.
Aber Markham is not amused, dass sie da sitzt. Also er denkt sich, gut, hat sie überlebt, aber eigentlich wäre das meine Prestigeschülerin gewesen.
Also er macht auch mit seinem Blick oder mit diesem Schnalzen oder was ist im Deutschen?
Muss ich jetzt schnattern sagen?
Zwitschern, schnattern. Nein, aber er stößt ja diesen Seufzer oder was
ja,
auch
genau,
immer aus.
Ja, genau, er seufzt.
Und er schafft es ja instant schon direkt ihren ganzen Stolz oder ihren ganzen Selbstwert damit nochmal zerbröseln zu lassen. Mhm. Und auch, dass sie hier so sagt, er hätte sie so als sein Vermächtnis angesehen im schriftgelehrten Quadranten. Das hat ja nur was mit seinem Stolz und seinem Ego zu tun.
Die Krönung seines Berufs,
ja, er sieht sie
seiner
ja so,
beruflichen Laufbahn.
Ja, er sieht sie ja quasi als Verlängerung von sich selbst. Deswegen glaube ich schon hier, und eigentlich weiß es Violet selbst auch, dass er sie als Person nicht wertschätzt, sondern nur das, was sie für ihn dargestellt hätte.
Ja, ihr Können halt. Die Person dahinter ist ihm jetzt mal schnurzpiep egal.
Genau. Und dann auch hier seine ganze Rede, die er hier hält.
Oh, und das regt mich so auf. Das ist der dümmste Satz aller Zeiten. Es ist nicht nur die Pflicht der Schriftgelehrten, die Vergangenheit zu studieren und einzuordnen, sondern auch die Geschehnisse der Gegenwart detailgetreu zu dokumentieren und zu verbreiten. Du Keks! Das ist einfach falsch, weil sie machen ja was ganz anderes. Sie lügen ja die ganze Zeit vor sich hin.
Mhm.
Das nervt mich so extrem. Der kann das so gut rüberbringen und dabei erzählt er hier gerade völliger Bullshit, weil sie machen, was sie wollen. Sie sagen das mit den Wennen nicht, sie halten mit den Weibern hinten dran und so weiter und so fort. Das ist doch einfach nur falsch.
Ja, deswegen finde ich es ja auch so schlimm, dass er das nochmal so betont. Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Thema unserer Gefechtskunde, dem Angriff auf Shakir.
Sie lässt die Magielichter, ich sehe mal, wie die Glühwürmchen von A nach B fliegen, über die östliche Grenze zur Pormel-Provinz Breivik. Das ist ja, dort ist ja noch ein Außenposten.
Genau.
Das ist das Ostgeschwader.
Shakir ist ein Dorf, das so ungefähr eine Stunde von diesem Stützpunkt...
Flugstunde.
Eine Flugstunde, wichtig.
Ja.
Eine Flugstunde von diesem Stützpunkt entfernt ist.
Genau. Und sie schreiben das alles schön brav mit. Und die Rookies müssen ja noch Feder und Tinte benutzen.
Das ist immer noch so schier, oder?
Ja, aber dass die sich darüber so aufregen, nervt mich halt. Also klar, es ist cooler, wenn ich so einen Stift schweben lassen kann mit minderer Magie. Aber ich sag mal, die Schriftgelehrten können ja auch nichts beschwören. Die müssen doch auch alles mit Feder und Tinte schreiben. Also das Wie sich da so drüber freut, dass das irgendwann mal, wenn sie das Dreschen überlebt, nicht mehr machen muss, ist, finde ich, ein bisschen schier.
Vielleicht ist sie einfach seit Jahren genervt von ihren tintenverschmierten Fingern.
Kann ich verstehen, aber man kann sich auch dran stellen. Also das finde ich ein bisschen mimimi. Meine Frage, schreiben die Seniors sich nichts mehr auf?
Nein.
Weil die stehen ja.
Nein. Die sind einfach so gut, die müssen sich nichts mehr aufschreiben. Gut, die hören das ja auch jetzt schon das dritte Jahr in Folge.
Ja.
Zwar nicht immer diese aktuellen Ereignisse, aber sind wir mal ehrlich, die seit 2 Jahren, jetzt sind sie ja erst ins dritte Jahr gekommen, seit 2 Jahren haben die das jeden Tag, TV. Wenn ich dort an der Uni wäre, ich würde schon gar nicht mehr erscheinen.
Anwesenheitspflicht.
Theoretisch.
Mhm.
Fällt das auf bei 500 Leuten
das
in einem Raum?
Das frage ich mich auch. Steht da, also geht da so eine Anwesenheitsliste rum, wo dann der, was weiß ich, in Reihe 5, der für die Reihe 7, 8, 9 gerade mit unterschreibt, weil sie keinen Stift mit durchgegeben haben, so wie das in manchen Sitzungen immer ist. Und da schreibt nur mal gerade für mich, brauche ich keinen Stift draus.
Also ich glaube, wenn da einer nicht wäre, wird es nicht auffallen. Gerade weil ja jeden Tag welche draufgehen, da weiß ja keiner mehr irgendwann, fehlt der jetzt, weil er schwänzt? Oder ist er uns irgendwo gestern schon verloren gegangen?
Es geht um den Schutzzauber, denn dieser ist kreisförmig ausgebreitet. Also er startet im Vale und wird durch die Drachenwurde, der ja aufgebaut. Wie genau, kommen wir sehr, sehr viel später erst dazu. Der Schutzzauber geht entlang der Esp Mountains, gibt immer wieder Schwankungen. Die Greife, das sind ja die Drachen der Menschen aus Poromir, sag ich jetzt mal.
Sie werden hier so beschrieben als Mischung aus Löwe und
denkst
Adler?
Du, ich konnte mir das. Radler.
Habe ich Radler gesagt?
Ja.
Oh Gott.
Ja. Löwe und Adler. Aber ich konnte mir das unverrecken nicht vorstellen. Bis Marc zu mir gesagt hat: Ja, sag mal, Greife ist ja bei Harry Potter. Ja, aber Buckbeak sieht ja nicht so aus wie ein Greif aus Fourth Wing.
Nein, die hier, die sehen schon deutlich
löwiger aus.
Der Körper hat auf jeden Fall mehr von einem Löwen.
Ja, und auch und diese dann, Mähne, sag ich jetzt
genau,
mal.
Genau, und dann haben sie aber vorne diesen spitz zulaufenden Adlerkopf.
Ja,
genau.
Die sind wesentlich kleiner als Drachen natürlich.
Mhm.
Und sie können auch kanalisieren. Nicht so mächtig wie Drachen. Die Greifenreiter haben auch eine Art Magie. Sie haben keine Siegelkräfte. Und welche Art von Magie sie ausüben können, die ist auch ziemlich krass, finde ich, und sehr einflussreich. Aber nicht, also sie können damit nicht so viel machen wie die Drachenreiter.
Ich habe das Gefühl, dass deren Magie sich auch auf andere Bereiche so ein bisschen beschränkt.
Und sie kennen sich ja auch einfach besser mit anderen Sachen aus.
Ich war tatsächlich in Iron Flame überrascht, weil wie du gerade schon gesagt hast, ich finde hier in Fourth Wing werden deren Kräfte so ein bisschen runtergespielt.
Also die werden hier als gierige Arschlöcher betitelt. Das finde ich krass. Also die
werden
hier als komplett...
Und dann aber, zu was sie tatsächlich fähig sind... Hat mich dann in Band 2 überrascht. Ich hätte ihnen weniger zugetraut.
Echt, hat sich wirklich überrascht.
Weil ich hat's überrascht.
Ich dachte, die werden hier so schlecht gemacht und so runtergespielt, dass ich mir fast sicher war, dass die mehr können, als die Navarianer glauben,
Ich hätte ihnen im Nahkampf, sagen wir mal so, mit Waffen und so, da habe ich ihnen was zugetraut. Mich hat aber das Ausmaß dann doch ihrer Magie
Echt?
überrascht.
Ne, ich habe fast damit gerechnet, dass da noch ein bisschen mehr kommen muss. Ich fand es halt nur hier krass, dass sie als gierige Arschlöcher betitelt werden. Weil das finde ich wirklich stramm. Weil Navarre stellt sich so ein bisschen als Opfer dar. Also wir hätten ja Frieden oder würden ja Frieden schließen, aber nur die Menschen aus Poromir. Oder Poromir will ja nicht.
Und die
Ja.
schieben das ja drauf, dass die angeblich ihre ganzen Güter wollen, wo
Ja.
ich mir denke, hä?
Nee, die
Die
haben
haben
halt
doch
einfach keinen.
auch super geile Güter.
Ja.
Was glaubt ihr denn, warum die von euch das Holz so dringend wollen? Oder die Elche?
Ja, aber ich verstehe halt das Ganze nicht, weil Lilith, Melgrin, die wissen alle Bescheid, was in den Ödlanden da draußen vor sich geht. Und dass Poromir sich nur wehrt und versucht, irgendwie Schutz zu finden, weil die ja auch wissen, was da draußen vor sich geht. Und das den Menschen dann so zu verklickern, als ja, die gierigen Arschlöcher, die wollen nur mehr, was ja nicht stimmt. Sie wollen sich ja einfach nur irgendwie verteidigen können. Also, sie haben ja auch hier, was ja später noch kommt mit Zayden, sie haben ja was gesucht. Wir wissen ja ungefähr, was sie gesucht haben. Also deswegen finde ich das schon krass, dass das so, dass die so böse dargestellt werden. Es wurde ja jetzt gesagt, dass seit 600 Jahren gibt es ja den Schutzzauber. Nee, warte, das muss ich mal zusammenkriegen. Auf jeden Fall, seit 400 Jahren ist ja dieser ewige Krieg. So, was war in diesen 200 Jahren zwischendrin? Weißt du, was ich meine? Weil das fand ich, was ist da passiert in diesen 200 Jahren? Also hier steht ja drin, es gibt einen Grund, weshalb wir in den letzten 600 Jahren jeden größeren Angriff auf unser Territorium abgewehrt und unser Land in diesem nicht enden wollenden 400-jährigen Krieg immer erfolgreich verteidigt haben.
So, also wir gehen mal davon aus, vor 600 Jahren war das, als diese ersten sechs diesen Schutzzauber
Errichtet haben.
errichtet haben.
Damit waren die Wennen erstmal, also die Veneni erstmal in die Flucht geschlagen.
Korrekt. So, dann
War 200 Jahre Ruhe? Also
scheinbar,
irgendwas muss ja da immer noch gewesen sein.
vielleicht waren das wirklich so kleinere Streitereien zwischen Poromir und Nevar. Kann ja wirklich sein, weil sie haben ja erst vor 200 Jahren das Handelsabkommen geschlossen. Vielleicht haben die vor diesem Handelsabkommen wirklich so Plünderzüge
Aber
gemacht.
hier steht jeden größeren Angriff. Also muss ja schon was groß. Entweder
Oder es
haben
waren so
die.
klassische, wir wollten unsere Grenze verschieben.
Das hat mich halt wirklich irritiert. Was war in diesen 200 Jahren vorm Krieg, sage ich jetzt mal? Und was ist dann passiert, so richtig passiert, dass dann ein Krieg ausgelöst wurde? War es vielleicht auch, dass die Navarianer das alles unter den Teppich kehren wollten und Poromir gesagt hat, nee Leute, die Veneni sind da, die greifen uns nämlich noch regelmäßig an, weil wir haben ja keinen Schutzzauber. Und Navarre hat gesagt, nach mir die Sintflut, gucken, wie er klarkommt.
Ja, da kann ich mitgehen. Also sagen wir es mal so, vor 600 Jahren Schutzzauber errichtet, die Wennen zurückgeschlagen, dann so kleinere Auseinandersetzungen mit Poromir, wirklich vielleicht wegen Gütern oder Grenzkriege, dann haben sich die Wennen langsam nochmal aufgerappelt, haben angefangen, da Druck an der Grenze zu Poromir zu machen. Die haben dann auch wiederum Druck auf Navarre ausgeübt. Und vor 200 Jahren kam dann das Handelsabkommen, was ja nicht zum Ende des Krieges geführt hat, weil es ja nicht das ist, worum aktuell es eigentlich für die Poromil-Gesellschaft geht.
Genau.
Machen wir mal weiter mit dem Angriff auf Sharkir, würde ich sagen.
Die Rookies müssen jetzt Fragen darüber stellen. Also es ist.
Möglichst intelligente Fragen.
Es funktioniert so mehr oder weniger. Ja, gut, ich finde die Fragen okay, ne? Also,
Und
was
wir.
sie, also sie fragen, ist das erste Mal, dass der Schutzzauber geschwankt hat, ist ja eine gute Frage. Gut, die Frage, wie oft er denn schwankt, wird nicht beantwortet. Liegt wohl außerhalb des, wie nennt man das nochmal, Sicherheitsfreigabe.
Ist nicht hoch genug.
Genau. Aber mit dieser Aussage, das ist eine Nummer zu groß für Sigar, denn wissen wir doch alle, okay, der schwankt häufiger. Also das hätte der Markham sich auch sparen können.
Wir erfahren aber auch, wie viele verletzt wurden oder getötet wurden. Also es
37 sind tot. Zivilisten.
Zivilisten, das ist nämlich noch wichtig. Ein Reiter ist tot und ein Drache ist verletzt, was uns wieder zurückbringt zu unserem Artikel 1.
Absatz 1.
Ein Drachen ohne seinen Reiter ist eine Tragödie. Ein Reiter ohne seinen Drachen ist tot. Wir können mal da hier davon ausgehen, wenn ein Drache verletzt wurde und ein Reiter tot ist,
Ist das der Reiter von
dass.
dem Drachen?
Was mich jetzt hier noch gewundert hat auf dieser Seite, ist, dass ja Violet für sich denkt, dass Reiter vor allem in den letzten 2 Jahren immer häufiger gestorben sind. Das bringt mich wieder zurück auch auf deine Frage mit diesen 600, 400 Jahren. Was ist denn in den letzten 2 Jahren so abgegangen, dass es jetzt immer mehr
Ich
werden?
vermute, dass der Schutzzauber immer mehr Lücken hat, immer mehr Greifer oder Greifenreiter angreifen und da Greifenreiter angreifen, am wunderschön. Und ich glaube, dadurch haben sie halt immer mehr Verletzte und immer mehr Probleme, weil die Veneni kommen ja.
Ich krieg's halt einfach zeitlich, muss ich
Ich finde es
gestehen,
auch
nicht ganz
super schwierig.
abgesteckt. Was mir hier aufgefallen ist, Pryor und Luca sind ja vom Charakter her total gegensätzlich, ne? Luca ist so richtig
Großschnauze, ey.
vorlaut und Pryor ist eher so zurückhaltend, ganz, ganz unsicher
Unsicher.
in sich. Und wenn wir das jetzt mal weiterspinnen, obwohl sie beide so gegensätzlich sind, sterben sie durch Drachenfeuer.
Die Drachen finden
Das
beides
heißt,
scheiße.
genau, korrekt. Das heißt, das ist für mich nochmal so eine Erinnerung, es kommt nicht nur auf die offensichtlichen Eigenschaften einer Person an. Scheinbar legen die Drachen da eine ganz andere Messlatte an, die für uns nicht nachvollziehbar ist. Wir hatten da ja schon drüber gesprochen, als es um Jack ging, dass irgendwie ein Drache den will. Und scheinbar Briar und Luca will aber kein Drache,
Ja.
obwohl wir sie ganz anders bewerten als Charaktere,
Aber
oder?
Luca hat ja auch gar nicht verstanden, dass die Staffeln Familienzusammenhalt bedeutet. Weil die hakt ja hier auf Pryor rum. Also es ist ja nicht mehr
Ja,
feierlich. Also die ist eine richtige Arschgeige, finde
sie
ich.
ist eine richtige
Und
Arschgeige.
sie hat auch langes braunes Haar, also ähnlich wie Violet, eine der wenigen, die sie nicht abgeschnitten hat. Es wird nichts über die Augen gesagt. Das ist mir direkt aufgefallen. Damit haben wir aber dann Luca quasi auch Gott sei Dank schon abgehakt. Aurelie setzt sich für Pryor noch ein. Er gehört zu unserer Staffel. Jetzt beweist man ein bisschen
Loyalität.
Loyalität, genau. Luca macht aber weiter und Professor Devera unterbricht das Ganze dann und sagt halt, ey, jetzt ist mal gut. Wie flüstert dann Rhiannon, was sie denn alles so sagen soll, bitte?
Ja, sie versucht sich hier noch so ein bisschen an Danes Vorgabe zu halten, dass sie nicht direkt zeigen soll.
Aber flüstern war noch nie unauffällig. Also,
Sie hätte
das
es einfach schreiben können.
Danke, Zettelchen schreiben, hat jeder von uns in der Schule gemacht. Haben die das früher noch nicht
Und da
gemacht?
die nebeneinander sitzen, die hätte nicht mal ein Zettelchen
Nee,
rüberschieben
die hätte
müssen.
einfach
Die hätte es
aufschreiben
bei
müssen,
sich hinschreiben.
zeigen.
Ja.
Danke. Danke, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Das Flüstern kriegst du immer mit. Also, das ist ja.
Vielleicht schreibt sie so langsam. Vielleicht hatte sie Angst, der
Nein, die
Moment.
ist schriftgelehrt. Also, wenn jemand schnell schreiben kann, ist es bei wie?
Aber sie schreibt ja scheinbar nicht gern mit dieser Feder.
Ich glaube, wenn jemand mit Tinte und Feder umgehen kann, ist es wie?
Sie fragt auf jeden Fall,
Gute Fragen.
gute
Also,
Fragen,
Rhiannon fragt gute
wie hoch
Fragen.
nämlich das Dorf ist. Ich musste es mir aus dem Englischen übersetzen, weil hier stand a little less than 10.000 feet. Und so gut ist meine Kenntnis, was das genau
30
ist, nicht.
Zentimeter ist ein Fuß, glaube ich, ungefähr.
Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es sind auf jeden Fall knapp 3.000 Meter sind es
Genau.
also. Finde ich, kann man sich gut vorstellen, wenn man so über die Zugspitze nachdenkt. In dem Sinne eine gute Frage, weil diese Greifen haben ein Problem mit der Höhenluft. Ich fand es ein bisschen witzig. Da kommt wieder dieser Löwenanteil,
Ja,
kommt da wieder
kommt durch.
stärker
Und es gibt
durch.
ja, was wir später in Iron Flame noch rausfinden, es gibt ja auch Greife, die mögen die Höhe. Gibt aber auch Greife, die, ja, sind jetzt nicht so die Höhenflieger.
Ja, kann man aber auch verstehen.
Auf jeden Fall ist das halt eine wichtige Frage, denn
Ja.
die fliegen nicht so gern da hoch. Das heißt, warum greifen die dann dort an? Und wie erklärt ihren Gedanken? Jack ist mal wieder der Meinung, er weiß alles besser, er kann alles besser und
Jack ist
das.
einfach Jack.
Arschgeige Nummer 2. Und was ich dann witzig finde, dass Devera aber direkt sagt, nö, sie hat recht.
Ja, ich habe aber noch eine Frage zu der
Frag.
Seite. Da sind wir jetzt gerade drüber hinweggekommen. Und zwar, als sie Rhiannon diese Frage stellen lässt, sagt sie ja, sie fühlt quasi, dass Dane sie anschaut, weil er ja kein Fan davon ist. Er wollte ja, dass sie ganz schön die Füße stillhält. Und sie dreht sich aber nicht um, weil sie auch weiß, dass dort hinten auch Zayden steht. Jetzt, wir hatten ja schon mal diesen Moment, dass sie Zaydens Blick schon gespürt hat, bevor sie ihn gesehen hat. Und das kommt ja in dem Buch auch noch ganz oft, dass sie ihn fühlt, dass er sie anguckt. Oder deswegen war jetzt hier so meine Überlegung, glaubt sie nur, dass es Dane ist, weil sie ja weiß, dass er kein Fan gerade von dieser Frage ist? Also ist das eher so dieses, was sie da rein interpretiert, glaubst du, es könnte auch so ein Moment sein, wo eigentlich schon Zayden sie so ein bisschen auscheckt?
Ich glaube, dass beide sie durchbohren. Ich denke, Zayden weiß, dass sie gerne was sagen würde. Und Dane ebenfalls, weil Dane weiß, wie gut sie ist in so Sachen. Und ich denke, dass beide die so ein bisschen im Auge haben. Ich glaube schon, dass die beide anstachen.
Und dann glaube ich aber auch hier schon aus ganz unterschiedlichen Gründen, wie du gesagt hast.
Natürlich.
Ich glaube halt, dass Zayden schon ihre
Aber
Intelligenz bewundert.
ja,
Der
ich.
hat ja einen richtigen Kink da für ihre Intelligenz und für ihre
Er
Haare
ist
und
ja
für alles.
selbst nicht dumm, ne? Er fragt ja auch relativ schnell
Eine
danach, ne?
richtig gute Frage.
Wie ist der Zustand des Dorfes? Auch nur von seiner dunklen Stimme stellen sich wieder Wies Nackenhaare hoch.
Ja.
Aber ich glaube, da ist es noch so ein bisschen Angst vom letzten
Ein
Kapitel von
bisschen
ihrem Mann,
Angst.
Forrest
Sie hat schon
Running.
noch ein bisschen Angst, aber die
Ja.
Angst wurde ja von Dane geschürt.
Ja, klar.
Schon.
Ja, natürlich. Nicht von ihr.
Nein. Aber ich stelle mir den halt wirklich so unfassbar attraktiv vor. Wenn er dann noch intelligent ist, das ist ja schon geil. Das musst du zugeben. Jetzt,
Ich finde.
ich weiß, du findest andere besser. Sag's nicht nochmal.
Ja,
Du
ich
findest
finde. Nee,
andere
nee, stopp. Ich
besser.
finde ihn. Mein Problem mit Zayden ist, er ist nicht unattraktiv, nicht mein Typ, aber
Aber
vom St
attraktiv.
attraktiv ja, schlau auch, gebe ich dir auch recht. Also ich mag seinen Charakter nicht so ganz, bin ich ehrlich. Ich finde ihn sehr besitzergreifend. Alles, was wir Dane vorwerfen, wird er hinten raus auch so ein bisschen. Mit diesem, mach das nicht, tu das nicht. Aber wie macht's halt dann trotzdem? Er ist aber dann wieder sauer. Er liest Buch 3, bitte.
Ja, okay. Aber ich sag mal, du hast das ja auch schon bei Buch 1 und 2 gesagt,
Ja.
teilweise. Und ich finde aber die Art, wie er das macht, die finde ich anders. Ich gebe dir recht, er ist moralisch ein grauer Charakter.
Ich finde, da sind so viele Red Flags überall auf diesem Körper drauf. Also der ist.
Die zwei geben sich aber nichts. Also
Ja.
ich finde Violet und
Nein,
er.
die sind eine perfekte Kombi. Aber ich
Genau.
würde auch Vi nicht daten, wenn ich ein Mann wäre.
Nein.
Da finde ich eine Rhiannon oder auch eine Imogen wesentlich vom Charakter angenehmer.
Ich würde ihn schon daten.
Nein. Der ist so ein typisch Arschlochstyp.
Aber ein loyaler. Also ja.
Ja,
Ja,
das
ich weiß,
schon.
was du meinst, aber er ist dann wiederum kein so ein Arschloch, das einen hintergehen würde oder
Nein,
so.
da bin ich mir auch sicher, dass
Er ist
er.
ein
Aber.
loyales Arschloch. Er ist manchmal ein Arschloch. Manchmal ein Arschloch, komm.
Ja, ich finde den Charakter nicht einfach schwierig. Und
Okay.
das macht ihn für
Ich finde
mich
aber
aber dann auch unattraktiv.
seine Intelligenz macht ihn halt schon noch mal.
Die sind aber alle nicht so ganz dumm, was das Thema angeht.
Außer manche hier. Jack zum Beispiel.
Ja, aber auch Jack habe ich schon mal gesagt, den glaube ich nicht, dass der so dumm ist.
Ja, aber er ist auch, glaube ich, nicht so intelligent in solchen Dingen
Nee, da,
wie jetzt
nee.
Violet oder Zayden.
Ja.
Er hat bestimmt seine Fähigkeiten,
Ja.
aber so eine Intelligenz schreibe ich ihm nicht
Nee, aber
zu.
mich macht ein guter Charakter, ein warmer Charakter, viel mehr an als ein Zayden, den ich unfassbar kühl finde. Und wenn er mit Vi zusammen ist, unfassbar schmierig, schleimig, muss ich sagen. Also mit was der da so sagt, finde ich, weiß nicht.
Ich schmelze da regelmäßig
Nee,
dahin.
ich nicht, bin ich
Ich
ganz
stelle mir
ehrlich.
das vor und denke mir, komm, zerstör mich auf jede Art, die du weißt. Ich bin okay damit. Er könnte mich auf der Matte, auf dem Stuhl zerstören, auf dem Schreibtisch. Und wenn er dann noch solche Dinge sagt, mit seiner dunklen Stimme, yes, go for it, da habe ich wirklich zero judgment. Nein. Da bin ich jetzt wieder ins Schwärmen verfallen, aber eine Frage. Jetzt kommen wir wieder zu unserem wichtigen Thema hier. Shark hier. Kurve nochmal geschlagen. Auf Seite, bei mir ist es Seite 67. Da sagt. Wer sagt das denn? Ich glaube,
Was denn?
Jack sagt das doch, dass ja Malgrin zwar sieht, wie Schlachten ausgehen, aber dass selbst der nicht so eine allgemeine
Dass er
Voraussicht.
nicht weiß, wann es stattfindet.
Genau.
Du Hohlrübe.
Genau. Er sagt
Charmant.
ja, diese Voraussicht existiert quasi nicht. Und jetzt mal ganz ehrlich, in dieser Welt, in der wir sind, mit diesen ganzen Siegelkräften, wie kann überhaupt jemand von denen glauben, das kann es nicht geben? Da gibt es so viele Dinge, die eigentlich nicht möglich sein sollten. Warum zieht er da jetzt die Grenze? Wie ich das gelesen habe, dachte ich mir, hä, warum soll es das nicht geben?
Vor allem finde ich es spannend, dass er oder dass alle immer noch davon ausgehen, dass Melgrin eine der stärksten Siegelkräfte aller Zeiten hat. Aber er
Ja.
kann ja mit dieser Siegelkraft, vor allem wenn ja ein paar mehr Leute gewisser Art dabei sind, ja gar nichts mehr anfangen.
Nein, deswegen, also diese Eingrenzung hier habe ich nicht verstanden. Für mich gibt es da keine,
Keine
sagen wir mal,
Grenzen.
so Sky is the limit hier.
Ja, genau. Rhiannon ist super, Hals, Maul, Barlow. Das ist das, was wir uns alle denken,
Ja.
spricht Rhiannon aus.
Und dann erfahren wir ja, dass ein Drache gespürt hat, dass diese Schutzzauber anfangen zusammenzubrechen und dass dieses Geschwader deswegen schon unterwegs war, sonst hätten die es ja
nicht in der Stunde geschafft.
Überhaupt nicht rechtzeitig nach Shark hier geschafft.
Ja.
Und dann komme ich hier schon so ein kleines bisschen auf das, was später uns Andana sagt. Mhm. Nature likes all things in balance. Violet wundert sich ja, warum diese Greifenreiter dort angegriffen haben.
Mhm.
Wenn wir mal davon ausgehen, dass ein Drache gespürt hat, dass der Schutzzauber nachlässt,
ja.
Wer sagt denn, dass die Greifen das nicht spüren können? Ich liebe diesen Satz von Andana und ich finde, den kann man auf so vieles beziehen.
Mhm.
Das wäre eine Theorie von mir hier an dieser Stelle.
Das kann gut sein, weil die Greifenreiter merken ja auch, ob der Schutzzauber da ist oder nicht, weil mit Schutzzauber können sie keine Magie wirken.
Mhm.
Ohne schon. Zayden will dann wissen, wie der Zustand des Dorfes war und durch die Erklärung ist klar, okay, die haben etwas gesucht.
Mhm.
Ich vermute, jetzt kommt mein fetter Spoiler, dass er Kat und Serena beim nächsten Besuch fragen wird, was sie gesucht haben. Weil die
bestimmt
wissen das.
Der hat die bestimmt gefragt.
Und ich vermute, dass er deswegen auch gefragt hat.
Und ich vermute aber auch, dass es wie in späteren Vorfällen eine andere Gruppe von Greifenreitern war. Dass es
ja.
nicht die zwei selbst waren.
Nee, vermute ich auch. Aber ich denke, dass, weil es weiß ja keiner, was die gesucht haben. Also selbst Devera, Markham, also die
aber
Navarianer
du glaubst
wissen
auch,
es nicht.
Oder du bist hier schon der Meinung, es sind auf jeden Fall Greifenreiter, weil es haben ja Drachenreiter überlebt.
Ja, ja, ja.
Also du glaubst hier wirklich dem Bericht, das sind jetzt Greifen.
Ja, weil das passt ja zu dem, was wir später auch noch hören. Ich glaube, ja. Das waren auf gar, wenn denn hätten, das hätten die nicht gepackt. Die haben ja in dem Moment ja noch keine passenden Werkzeuge gegen die Venini.
Mhm.
Der Schutzzauber hatte Löcher. Das heißt, er war aber immer noch intakt.
Ja.
Weibern und löchrige Schutzzauber funktioniert aber nicht.
Naja, auf jeden Fall fand ich es hier noch witzig, dass die diese Signalfeuer leuchten müssen.
Ja.
Damit die, weißt du, an was ich da denken musste?
Mulan!
Ja! Genau das erinnert an Mulan. Wie die, ja, Hunden, wie die Hunden angegriffen haben,
genau.
Und die haben auf der chinesischen Mauer
ja.
Eins nach dem anderen von diesen Signalfeuern
genau,
angezündet.
Hab ich ja gedacht.
Und da dachte ich mir so, boah, jetzt ist Shark hier eine Flugstunde entfernt von dem Stützpunkt. Und da steht, es dauert eine halbe Stunde, bis die mit diesen Signalfeuern das denen mitgeteilt haben. Also das System ist ja wohl für
ja,
den Arsch.
Gut, von Shark hier, was auch immer, muss das ja erstmal nach...
Ja, aber was ist denn das für
welcher Stützpunkt ist denn das? Ab Brevik. Nach Brevik kommen, von Brevik dann...
Ja, aber was ist das für ein scheiß System?
Ja, damals ging das nun nicht viel anders.
Ja, aber das ist schon ausbaufähig.
Ja.
Vor allem, wenn die bis zum nächsten Stützpunkt so lange brauchen, um diese Info an den Mann zu bekommen.
Naja.
Ist auf jeden Fall jetzt nicht gerade so
ja.
das Wahre. Und Professor De Vera hat hier nochmal so einen Foreshadowing-Moment.
Yes.
Sie sagt nämlich, dass außer diesen drittjährigen Seniors ja keiner entsendet wird, aber dass auch die Juniors und die First Years bereit sein müssen, wenn es mal zu irgendwas kommen sollte. Und ich finde, das ist einmal so ein Foreshadowing auf die Wargames. Da werden sie ja mit was konfrontiert, für das sie ganz eindeutig absolut nicht bereit sind. Und
ja.
zwar nicht nur die Kadetten wie Violet, sondern auch die Juniors und Seniors.
Ja.
Niemand von denen ist bereit für das, was dort passiert.
Nein.
Und das Erste, was davor noch kommt, ist Montserrat. Das heißt, wir haben hier zwei Dinge, die passieren und keiner ist bereit eigentlich.
Genau. Und das bekommt auch Vi mit anhand ihres Tones, wie sie das Ganze sagt.
Mhm.
Und ja, ihr wird klar, okay, es könnten halt auch Juniors, Seniors und vielleicht Rookies zum Dienst abberufen werden. Und dann geht's endlich in die Sparringhalle. Und jetzt haben wir eigentlich das Vorwort, also jetzt passt endlich das Kapitel zum Vorwort aus dem vorherigen Kapitel.
Mhm.
Genau, Sparring ist mit Professor Emeterio.
Ja, ich glaube, zu dem habe ich was rausgesucht noch.
Oh, hau raus.
Es ist nicht viel, weil, wie bei De Vera, wir wissen nicht, was er für eine Siegelkraft hat.
Aber steht auch auf der Seite der Guten.
Der Guten. Aber noch interessanter, bei ihm wissen wir noch nicht mal die Farbe seines Drachen.
Oh.
Also von ihm wissen wir noch weniger als von De Vera.
Okay.
Und auch kein Vorname. Nochmal eine schöne Erwähnung an dieser Stelle. Da sind wir wieder bei unseren Theorien zu Namen und ich finde es halt krass, dass wir noch nicht mal die Farbe von seinem Drachen
ja.
wissen, oder?
Ja. Aber wir wissen so viel noch nicht. So.
Dem traue ich also noch einiges zu.
In dieser Sparringhalle sind, jetzt muss ich einmal kurz hier gucken, 3 Staffeln pro Geschwader, also 12 Staffeln. Das sind 180 Leute für 20 Matten.
Wie werden die denn eingeteilt? Warum sind denn jetzt hier zum Beispiel aus dem ersten Geschwader immer die dritten Staffeln da? Und aus dem vierten Geschwader?
Die zweite.
Sind es ja die zweiten Staffeln.
Ich glaub,
was wird denn hier entsendet?
Ich vermute, dass die Geschwader das selbst aussuchen können, wer jetzt gerade hingeschickt wird. Ja. Die anderen machen Parallelprogramm.
Das war aber jetzt mal wieder ein böser Wink vom Schicksal, dass dann genau die Staffel hier von Jack am Start
musste,
ist.
Musste, damit er das tun kann, was er tut. Aber es fängt damit an, dass Riddick gegen Aurelie kämpft. Die sind ungefähr gleich groß. Ich vermute, dass auch Riddick dann nicht größer als so 1,75, 1,80 ist. Ich kann mir nicht vorstellen,
der ist kein Riese.
Dass Aurelie jetzt da 1,85
Meter groß ist. Aurelie ist zwar stattlich als Frau gesehen,
genau,
aber für ihn als Mann, da ist er eher auf der,
normal großen.
Ja.
Also nicht alle Männer sind 1,90 Meter groß.
Aber zu Aurelie habe ich noch ein bisschen was.
Ja.
Und zwar heißt die Aurelie Donnens. Und wir erfahren, dass ihr Bruder, der Chase Donnens, dass der aktuell dem südlichen Geschwader in der Nähe von der Krofflan-Provinz angehört. Da geht aber nicht viel ab, tatsächlich. Da scheint es ein bisschen ruhiger zu sein. Und noch wichtiger eigentlich, ihr Vater hat es bis zur Rente geschafft, bis zur Drachenreiterrente.
Das kommt nicht oft vor.
Nee, vor allem hat eben noch, auf Seite 65 ist es in der Buchform, hat noch Violet sogar überlegt und hat gesagt, ja, die wenigsten schaffen es bis zur Rente. Und Aurelies Vater hat es geschafft, was es umso trauriger macht, dass sie so ein bisschen die erste aus ihrer Familie scheinbar ist, die es nicht mal aus dem Reiter.
Und dann noch bei etwas, wo sie sich richtig drauf gefreut hat.
Und wo sie vor allem ihr ganzes Leben mit ihrem Vater schon drauf trainiert hat, weil der hatte ja extra diese Hindernisparcours bei ihnen gebaut.
Das ist traurig.
Aber ich finde es krass, dass Riddock sich hier so gut hält, weil Aurelie scheint ja eine Kampfmaschine zu sein.
Ja.
So wirkt sie auf jeden Fall. Und er hält sich dafür, dass der mir immer im ersten Band so unscheinbar vorkam, ist der ein erstaunlich guter Kämpfer ja scheinbar.
Ich finde es halt krass, dass die nach Mittagessen ins Sparring gehen. Also. Aber gut.
Also du hast immer Gedanken, das sind so Dinge, die gehen völlig an mir vorbei.
Ja, du musst nach dem Mittagessen in den Nahkampf gehen. Ich hoffe, die haben keine Zwiebel gegessen, kein Knoblauch gegessen.
Als wäre das ein Problem. Die wollen sich dort gegenseitig halb abschlachten. Laut Professor Emeterio ja nicht, aber sind wir mal ehrlich, ein paar haben da schon diese Einstellung.
Ja, aber da musst
und dann kommst du mit Knoblauchgeruch.
Ach ja, musst du ja immer anhauchen, da fällt der schon rückwärts um.
Ist auch nicht wirklich. Ist kein Vampir.
Nee. Aber
manche, die kippen auch bei einer Orange um.
Ja, richtig. Ja, okay. Was noch spannend ist, was die hier anhaben. Also, sie tragen Kampfleder. Die Männer tragen davon eher weniger als die Frauen, denn die Männer kämpfen oberkörperfrei.
Gott sei Dank.
Also, wie sagt auch, dass das ein ganz netter Anblick ist. Aber sie bleibt bei ihrer Staffel, sie guckt nicht woanders.
Wir haben ja auch genug, gut aussehende Leute in der Staffel.
Da komme ich wieder mit meiner Theorie, dass der Reiterquadrant nur aus gut aussehenden Menschen besteht. Gut trainiert sind die natürlich alle.
Ja, die sind ripped.
Ja, also das ist jetzt kein schlechter Anblick. Ich finde es ein bisschen unfair für die Jungs, dass die Mädels da im Vollkampf ledert. Na, die könnten ja auch nur, keine Ahnung, Sport-BH kämpfen. Wie gesagt, für die Mädels scheint das hier jetzt nicht so der schlechteste Anblick zu sein.
Das ist nicht nur Training, das ist auch gleichzeitig ist das Entertainment.
Ein Augenschmaus.
Das ist Magic Mike auf der Sparring-Matte.
Ja, so in etwa. Was mich mir aufgeschrieben haben, die Ledersachen sind alle individuell geschnitten.
Bei manchen ohne Ärmel, genau.
Was
ist die
das?
Haben verschiedene Cutouts.
Ja, aber was ist denn das bitte für ein Haufen Arbeit für die einkleiden? Die armen Schneiderleute dort.
Oder die individualisieren die teilweise auch selbst.
Stimmt, Widdock näht ja nicht gerne.
Ja.
Der reißt wahrscheinlich einfach nur ab.
Ja. Weil der eine zum Beispiel vor dem Viadukt, der hatte doch diese Ripped-Off-Sleeves. Da stand ja sogar, die sahen aus wie abgerissen.
Ja.
Ich glaube nicht, dass die Schneiderei da jeden individuellen Wunsch erfüllt.
Ah, das ist möglich.
Bestimmt, manches ist da einfach eigenes kreatives Austoben.
Ja, wir erfahren noch, wer die Stellvertreterin von Dane ist, nämlich Sienna. Und Dane hat was an.
Natürlich hat der was an.
Also er kann wie gerade nicht ablenken. Aber ist sie auch ganz froh drum.
Ja, aber wärst du jetzt auch der Meinung gewesen, dass Dane, unser Freund Dane, der perfekten Uniform, dass der jetzt hier wirklich wie alle anderen sich gehen lässt?
Also kämpfen tut er auch unheimlich, bin ich mir sicher. Ich denke, dass die, wenn die von der Matte unten sind, dass die alle was anhaben obenrum.
Ich hoffe doch nicht.
Oh Mann.
Oh, ja komm, wie die sich hier über die Matten rollen. Allein schon Aurelie und Riddock. Die rollen sich ja da von einer Stellung in die nächste rein. Jetzt, Entschuldigung.
Ja, und dann kriegt sie einen Zahn ausgeschlagen.
Spätestens da ist jetzt die erotische Stimmung vollkommen dahin.
Ja, sie muss mich dann zu den Heilern.
Ja. Für dich noch an dieser Stelle, Tiffy. Riddock ist ja sowieso einer deiner Lieblinge. Mhm. Der Liebling schlechthin. Ich finde es sehr süß, dass er sich bei Aurelie so ein bisschen zurückhält.
Ja, er ist sehr höflich.
Im Gegensatz zu dem, was Jacks Intention ist beim Sparring, ist Riddock ja jemand, der sich wirklich noch zurückhält, was ihm aber dann auch direkt angekreidet wird von Dane, so ein bisschen auch heuchlerisch. Bei Violet will er eigentlich, dass jeder sich zurückhält.
Ja.
Sobald sie nicht betroffen ist, sagt er, halt dich nicht zurück, du tust ihr damit keinen Gefallen. Er hat ja recht. Dane hat recht. Rahm's dir ein. Und dann erwähnt er hier die Sickness-Provinz. Mhm. Die ist ja in Poromiel. Und scheinbar sind die ja wirklich sehr, sehr kämpferisch unterwegs.
Im Deutschen ist es Signießen.
Signießen, okay. Rhiannon ist ja von einem Dorf dort direkt in der Nähe von dieser Grenze.
Ja.
Was dort noch in der Nähe ist, ist tatsächlich der Stützpunkt Montserrat, wo Mira aktuell stationiert ist. Und wir erfahren ja auch, dass der Stützpunkt einer der ist, die meisten Angriffe abwehren oder die am meisten eigentlich in Gefechte verwickelt werden. Ich fand es halt nur interessant, dass Dane das ausgerechnet hier so als Beispiel erwähnt hat,
ja,
und dass Rhiannon halt genau von dort kommt. Da, was sie aber zu einer extrem guten Kämpferin macht, weil, ich sag mal, dort ist das auch notwendig, die werden direkt im Nahkampf ausgebildet. Ich habe dann gedacht, das kann also auch gut sein, dass ihre Zwillingsschwester, auch wenn die jetzt nicht hier im Reiterquadranten ist, aber dass die zumindest so die Basics...
Gut kämpfen kann die.
Denke ich schon.
Was noch wichtig ist, hier in diesem ersten Sparring geht es nur um eine reine Einstufung.
Ja,
also
bei manchen ist die Memo vorbeigezogen.
Ja, also Riddick darf auch zum Beispiel keine, also er zückt die Klinge, muss sie aber wieder zurückstecken. Also sie dürfen hier nur rein mit den Fäusten kämpfen. Wie gesagt, Riddick schlägt am Overly einen Zahn aus. Upsi. Und in der Zeit machen Rhee, Sawyer und Violet einen Deal. Denn Sawyer und Rhiannon können keine Geschichte.
Ich habe Geschichte immer geliebt.
Oh, ich habe es gehasst. Also ich kann für die zwei echt verstehen. Violet kann kein Sparring und kein Mathe. Unverständlich, wenn man kein Mathe kann. Obwohl, die müssen ja eigentlich Mathe können, weil die müssen eigentlich sau viel ausrechnen ja später auch. Also auch so physikalische Sachen und so. Aber naja, egal. Auf jeden Fall haben sie gesagt, wisst ihr was, wir tun uns zusammen. Jeder hilft jeden. Weil ich echt eine coole Sache finde. Weil das ist so, wie man sich so eine Staffel auch vorstellt, was an Luca vorbeigegangen ist. Und dann kommt Jack, der hat auch nicht verstanden, wie man kämpft innerhalb einer Staffel, weil er bringt den Rookie direkt um.
Und ich finde das so krass, mir das vorzustellen, hier diese Situation in dem Raum, weil man ja auch dieses Geräusch ganz deutlich hört. Ich glaube nicht, dass Violet die Einzige ist, die davon geschockt ist.
Nee, das gucken ja viele hin.
Wenn ich mir die ganzen Leute da drin vorstelle und dann wurde noch, wie du sagst, wurde eigentlich gesagt, es ist nur zum Einschätzen mal, dass man so ein bisschen die Fähigkeiten sieht. Und dann kommt hier so ein mega Arschloch, so ein Psychokiller um die Ecke und bricht dem das Knick. Da hätte ich aber auch mehr von den Ausbildern erwartet. Scheinbar haben die ja so jeder seine Matte zugeteilt, weil Emeterio ist ja hier an unserer Matte. Ne? Und dann steht ja da, nachdem Jack diesen anderen Kadetten umgebracht hat, steht er ja, dass der Ausbilder dort dann sagt, das solltest du doch nicht. Oder und dann sagt er doch, ja, sein Nacken war so schwach. Dann denke ich mir, was war denn das für ein Ausbilder? Der hätte vielleicht auch mal eine halbe Minute früher eingreifen müssen. Das war ja für jeden da schon absehbar, dass Jack da nicht mehr loslassen wird.
Ja, also, er schreit ihr Trainer, also wer auch immer das dann ist in dem Fall.
Weil Emeterio zum Beispiel schreitet ja bei Rhiannon und Tynan ein. Weil Tynan will ja nicht aufgeben. Die können ja, sag ich mal, so austappen, wenn sie den Kampf nicht mehr gewinnen können oder beziehungsweise wenn ihre Schmerzen so groß werden, dass nichts mehr geht. Tynan weigert sich ja, da ist er zu stolz dafür.
Aber das finde ich aber so toll, dass Rhiannon den so einen, also so einfach auch den besiegt, finde ich mega.
Ja, und Emeterio beendet dann ja anstelle von Tynan hier das Match. Dann denke ich mir, wo war der Ausbilder bei dem Match von
Jack? Ich glaube, das ging bei Jack aber so schnell. Der hat so Puff zugedrückt und dann war, weil der Jack hat, glaube ich, Kraft ohne Ende. Der einen Satz finde ich aber noch wichtig. Und das ist, finde ich, ein Satz, den muss man sich fürs Leben merken. Das hat nicht nur hier was mit dem Buch und mit dem Tod zu tun. Ich finde, das trifft auf ganz viel zu. Ihr müsst euch nicht daran gewöhnen, erklärte er, doch ihr müsst damit klarkommen und weiter funktionieren. Und ich finde, das ist was, was man sich so im Leben, also dass es aufs Leben passt. Ich falle durch eine Prüfung durch. Ich muss mich an das Durchfallen nicht gewöhnen, aber ich muss damit klarkommen. Ich werde von einem Mann verlassen oder von einer Frau oder von wem auch immer. Ich muss mich an dieses Gefühl nicht gewöhnen, aber ich muss damit klarkommen und weiter funktionieren. Und ich kann mich da nicht so abhängig von machen und in tiefste Trauer stürzen. Ich darf traurig sein, ja, aber ich muss weiter klarkommen und funktionieren. Aber ich finde den Satz, finde ich, unfassbar wichtig.
Ich finde, es zeigt auch ganz viel von seinem Charakter.
Ja.
Und er war ja schon in Gefechten.
Ja.
Er hat ja seine militärische Laufbahn, ist ja nicht erst seit gestern. Wahrscheinlich hat er genug Kameraden schon sterben sehen,
Ja.
spätestens wie er im Reiterquadranten war und dann danach. Und er scheint ja bis heute den Tod nicht als was
Selbstverständliches.
Selbstverständliches anzusehen. Dass Jack ja immer wieder ein Oberarschloch ist, ist ja klar. Ja, was soll man da sagen dazu?
Aber dann wird es witzig, weil wie einfach den Namen von Tiny nicht weiß. Heißt er Trevor, heißt er
Ja,
Thomas, heißt er Tanner?
und dann guckt sie zu Dane. Vor allem Dane steht ja nicht direkt neben ihr. Was hat die denn erwartet? Dass die dem einen Blick zuwirft, dass Dane ihre Gedanken lesen kann und dann direkt ihr den richtigen Namen rüberschreit. Da habe ich nicht verstanden, warum sie da zu Dane guckt. Was war die Intention da? Was hat sie jetzt
Ich
erwartet?
habe keine Ahnung. Sie wollten einfach angucken,
Ja, sie hat ihn einfach
wahrscheinlich.
mal angeguckt.
So, und dann wird
Naja.
es spannend, weil nachdem Rhiannon Tynan mal so richtig in den Allerwertesten getreten hat und ihn besiegt hat, oder beziehungsweise Emmett Harry dann gesagt hat, hör auf, aber der wäre, sind wir aber ehrlich, er hätte müssen aufgeben und er wäre ohnmächtig geworden. Dann muss Vi ran. Und zwar gegen Imogen. Und jetzt trifft das Vorwort auf das Ganze zu. Denn wie kriegt sie emotional mit dieser Story? Meine Mutter hat deine Eltern umgebracht und ich bin stolz auf das, was meine Mutter aber getan hat.
Was ja eigentlich nicht stimmt.
Nee.
Aber sie nutzt wirklich hier die Emotionen als Waffe. Also dafür, dass sie eigentlich so ein Gutmensch ist,
Es ist halt
kann
schlau,
sie
weil
schon
sie
unter die
weiß.
Gürtel. Ja, es ist aber schon ein Schlag unter die Gürtellinie.
Definitiv.
Aber jetzt mal eine andere Frage. Wie hat denn Emmett Theriot diese Paarungen ausgewählt? Der hat ja Aurelie Ridock aufgerufen, dann hat er Tynan und Rhiannon aufgerufen, jetzt hier Violet und Imogen. Und wenn du mal drüber nachdenkst, bisher waren das immer erstes Jahr gegen
Ausgeglichene.
erstes Jahr.
Ja.
Warum hat er jetzt Violet gegen Imogen antreten lassen?
Ja,
Hier ist ja
vielleicht,
noch
weil sie
keine
zu,
Wahl.
ja, aber vielleicht sind sie zu neunt und dann ist, bleibt wie übrig. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber selbst Emmett Theriot müsste ja wissen, dass sie körperlich gesehen von ihren Fähigkeiten
Weiß es nicht.
eine der
Vielleicht hat er gewürfelt. Keine
das
Ahnung.
Schicksal war wieder gegen sie.
Ja.
Ja, das war nämlich noch so eine Überlegung, die ich hatte. Wie hat er
Ja,
diese
ich auch.
Paarungen hier gewählt? Vor allem, dass er immer Mann gegen Frau hat antreten lassen bei den anderen zwei und hier jetzt Frau gegen Frau. Irgendwie verstehe ich seine Paarungen noch nicht
Ja,
so
wenn hätte
ganz.
man wie mit Pryor können zusammentun, das hätte vielleicht noch irgendwie ein bisschen funktioniert. Obwohl, das wäre wahrscheinlich so ein Streichelkampf geworden. Da stelle ich mir vor, nehmen wir mal
Die hätten
zwei
sich gegenüber,
Stofftiere aufeinander
nein, oder die hätten
loswerden.
sich gegenüber gestanden, weil, und
Ich gebe auf,
keiner hätte
okay.
angegriffen.
Ja, Pryor hätte direkt die Hand rausgegeben. Ich gebe
Ja.
auf, ist in Ordnung. So.
Und ist dir aufgefallen, dass hier mal wieder die Augenfarbe erwähnt wird von jemandem? Von
Nee.
Imogen.
Ah ja, doch.
Hale Green Eyes.
Ach
Nein,
schon.
vor
Schön.
allem habe ich da noch in Band 2 eine neue Theorie,
Oh,
weil mich
oh,
die Augenfarbe an anderer Stelle an jemanden erinnert hat.
ja. Was ich noch schier finde, dass, ich glaube, was Dane der sagt, ja, Dane ruft, du darfst deine Kräfte hier nicht einsetzen, Imogen. Was soll sie denn machen? Also ihre Siegelkraft ist ja Gedankenlöschen. Sie hat ja auch eine geheime Siegelkraft. Soll sie, was will sie denn Violette aus dem Kopf wegschleudern? Das macht
Nein,
gar
ich
keinen
glaube, der
Sinn.
meint diese Lesser Magic, dass sie ihre Schnelligkeit verstärkt. Weil immer wenn er das sagt, hat sie sich so schnell bewegt, dass Violet sie fast nicht wahrgenommen hat. Da ging es nur um ihre Schnelligkeit.
Ah,
Da ging es nicht
okay.
um ihre
Stimmt,
Siegelkraft.
sie ist so verdammt schnell.
Ja, da ging es
Ja,
nur um die Lesser
okay.
Magic.
Ich dachte so, welche Siegelkraft soll Imogen jetzt hier beim
Nee,
besten
da ging
Willen
es
denn
um
einsetzen?
diese niedere
Ah.
Magie. Und dann habe ich aber auch noch eine Frage zu.
Mindere, nicht niedere, mindere.
Im Englischen ist es Lesser Magic.
Ja.
Entschuldigung. Das ist echt schwierig teilweise für mich hier. Noch eine Frage zu dem Match. Imogen hat ja einmal versucht, sie mit dem Dolch zu erstechen und ist aber an Miras Weste hier gescheitert. Gott sei Dank hat
Lebe
sie.
die Weste.
Sie war also ja ganz klar bereit, sie zu töten. Warum hat sie es dann nicht nochmal probiert? Sie hat ja gemerkt, okay, an der Weste scheitere ich. Aber sind wir mal ganz ehrlich, die hätte ihr auch einfach die Hände um den Hals legen können. Das haben wir ja bei Jack gesehen. Die hat ja nicht nur die eine Möglichkeit, sie zu töten. Und dass es ihr scheinbar auch egal ist, dass man eigentlich in der Staffel keinen töten soll, das haben wir
Aber es
im.
steht doch hier drin, warum? Sie war so verwirrt davon, dass der Dolch nicht durchkam. Und die Sekunde hat Violet gereicht, um eine Faust zu bilden und ihr
Aber
volle Möhre ins Gesicht zu
sie hat ja
schlagen.
Violet danach trotzdem wieder in eine Position gebracht, wo sie hätte locker töten können.
Ja, ich glaube, sie dachte, nee, ich vermute, sie wollte sie mit dem Dolch verletzen, aber nicht töten. Ich denke, dass Zayden ganz klar ausgesprochen hat, dass die keiner töten darf.
Meinst du wirklich?
Ja. Also zu
Also,
tausend% sicher.
wenn ich jemandem einen Dolch versuche, in die Rippen zu stechen, weil das ist ja genau, sie ist ja an dem Punkt, wo du wirklich jemanden richtig, richtig verletzen kannst.
Ja, verletzen, ja, aber die Imogen darf sie nicht töten und das weiß Imogen.
Ich bin der Meinung, sie wäre hier bereit gewesen, sie zu
Sie
töten.
darf es aber nicht. Da hätte Zayden, ich glaube, dann hätte es richtig
Okay, dann
geknallt.
sagen wir mal, in dem Moment, wo sie den Dolch gezückt hat, da war sie ja gerade emotional völlig
Ja, das von
aufgewühlt.
mir aus, ja.
Vielleicht war das der Moment, wo sie
Ja.
kurz bereit gewesen wäre, sie zu töten.
Ja.
Und dann sagen wir, nachdem sie verwirrt war, wie du gesagt hast, diesen Moment hatte, hä, was geht denn jetzt ab? Dass sie dann noch mal so ein bisschen sich gesammelt hat und das Match korrekt weitergeführt hat. Da
Ja.
kann ich mitgehen.
Oh, und dann höre ich quasi diese Schulter zerbersten. Das stelle ich mir auch sehr, sehr schmerzhaft vor.
Ja, ich finde es halt nur witzig, dass sie vorher bei Tynan noch so ein bisschen sein Ego und seinen Stolz als negativ erwähnt hat, dass er deswegen nicht aufgibt. Und sie selbst sagt, nee, ich kann jetzt am ersten Tag nicht aufgeben. Lieber, ne, lasse ich mich jetzt hier richtig verletzen. Ja, komm, Violet.
Ich glaube, sie konnte zum Schluss aber auch nicht mehr aufgeben.
Ganz am
Also,
Schluss, nachdem
ja.
sie den Kopf gedreht hat.
Genau, und dann zieht sie ja noch fester den Arm und dann, glaube ich, werden die Schmerzen so groß, weil steht ja da, die Bänder reißen. Also die Schulter ist
Das ist auch der
an
Moment, wo Emeterio
sonstwo.
dann ihr die
Ja,
Entscheidung
und ich,
abnimmt.
genau, und ich vermute, zu dem Zeitpunkt konnte sie sich nicht mehr, die war nur froh, dass sie sich nicht übergibt vor Schmerzen wahrscheinlich.
Ja.
Und dann bricht ja auch noch, irgendwas bricht, also Arm, Schulter,
Schulter ist auf
irgendwas.
jeden Fall schon mal raus
Ja,
und dann
und ich
bricht auch noch
vermute, dass
was.
der Arm hier, der Ellenbogenbereich, irgendwo noch was bricht, aber
Ja.
das kriegen wir vielleicht nächste
Das kommt in
Folge
Kapitel
raus.
6 dann.
Ja, eigentlich ein kurzes Kapitel und trotzdem haben wir jetzt ewig geredet.
Ich fand es aber so interessant, über was wir
Ja, es
geredet
war
haben. Ich
spannend.
hätte mich auch nicht viel bremsen können.
Nein, endlich mal Unterricht. Eine Frage zum Schluss habe ich noch an dich. Und damit beenden wir das Kapitel dann, mit deiner
Okay.
Antwort quasi. Gibt es ein Lehrerzimmer?
Klar gibt es ein Lehrerzimmer.
Bringt da auch immer jeder was zu essen mit, wenn er Geburtstag hat?
Nein.
Das ist
Nein. Das
traurig.
ist, dafür sind die nicht emotional genug. Die haben im Besprechungsraum so eine Art Lehrerzimmer. Da lautet meine Antwort ja. Die unterhalten sich bestimmt auch über manche Kadetten. So ein bisschen so ein Austausch. Und wie findest du die? Ne? Wie hat die sich dran gestellt? Ja. Kuchen zum Geburtstag? Nein.
Traurig. Haben die ihr eigenes Büro?
Ja, nicht so groß wie das von Lilith. Lilith hat ja
Hm.
aufgrund ihrer Position das Riesenbüro mit Sitzecke und allem drin, wo man auch noch 5 Meter reinfallen kann und man ist immer noch nicht drin. Ja, ich glaube, dass da jeder ein kleines Büro zumindest hat.
Okay, alles klar. Jetzt habe ich im Kopf Vorstellung von einem Lehrerzimmer im Biscayet War College.
Lass uns da mal versuchen, was mit KI zu erstellen.
Das kannst du gerne machen. Jetzt hast du Zeit und dann kannst du das in deinem Urlaub gerne mal tun.
Ich
Ich
werde es versuchen.
warte, ich bin gespannt auf die Möglichkeiten der KI. Ich habe mit Schneiden genug zu
Ja,
tun, das kannst du
wenn ich es
machen.
hinbekomme, werdet ihr es auf jeden Fall sehen, entweder bei TikTok oder bei Instagram. Ihr könnt uns sehr gerne folgen und wir verabschieden uns jetzt erstmal ins wohlverdiente Wochenende für jeden. Und wir sehen uns, nein, wir hören uns nächste Woche.
Ja, in der nächsten Drachenstunde. Tschüss!
Tschüss.
Drachenstunde, der Fantasy-Podcast.